Herzlich willkommen beim Neuroalchemist. Hier geht es um Themen, die den Körper fit, den Geist frisch und die Seele gesund halten. Also sei bereit und öffne dich für Informationen, die dein Leben bereichern. Ungefähr 20.000 Mal. So oft hast du heute geatmet. 20.000 Mal ein, 20.000 Mal aus. Und jetzt die ehrliche Frage. An wie viele dieser Atemzüge kannst du dich erinnern? An keinen? Nicht einen einzigen. Etwas in dir hat 20.000 Entscheidungen getroffen, ohne dich zu fragen. Und doch lebst du weiter. Aber jetzt kommt der Teil, den fast niemand kennt. Die Luft, die du gerade eingeatmet hast, die geht nicht in deine Lunge. Die Lunge ist nur die Tür. Der Sauerstoff aus diesem Atemzug hat ein einziges Ziel. Ein sehr, sehr kleines Ziel. Er reist durch Wände, die dünner sind als 1.000stel Millimeter. Er steigt in ein rotes Taxi. Er fährt durch 30.000 Kilometer Gefäße. Er verlässt das Taxi wieder. Er wandert durch eine Zelle. Und dann kommt er an einer Membran an, in der es tobt. Dort läuft eine Anlage, eine Treppe aus Eiweiß, an deren Ende eine winzige Turbine sitzt, die sich mehrere hundert Mal pro Sekunde dreht. Eine echte Turbine. Kein Bild. Und dieser Sauerstoff, dein Sauerstoff, hat dort genau eine Aufgabe. Er steht ganz unten am Fuß dieser Treppe und fängt auf, was herunterkommt. Ein Elektron. Ein einziges Elektron, das fallen will. Das ist der ganze Trick. Das ist Leben. Alles, was du bist, jeder Gedanke, jede Erinnerung, jedes Herzschlagen, jede Umarmung, ist die Wirkung von Elektronen, die fallen. Und heute lernst du, wie du zur Ursache wirst. Wie in jeder Folge beginnen wir nicht in der Wissenschaft. Wir beginnen in einer alten Landkarte. Vor sehr langer Zeit, vor mehreren tausend Jahren wurden 7 Prinzipien überliefert, die hermetischen Prinzipien, zusammengefasst in einem Text, den man das Kybalion nennt. Ich sage das ganz klar, das sind keine Studien, das sind keine Messwerte, das ist Philosophie. Aber es ist eine sehr nützliche Philosophie. Ich behandle diese 7 Prinzipien wie eine Blaupause. Nicht als Wahrheit, die du glauben musst, sondern als Karte, die den schnellsten Weg zeigt. Und wer eine gute Karte hat, läuft nicht im Kreis. Heute nehmen wir das 6. Prinzip und es lautet: Jede Ursache hat ihre Wirkung und jede Wirkung hat ihre Ursache. Keine Wirkung ohne Ursache. Alles geschieht gesetzmäßig. Zufall ist nur ein Name für ein unerkanntes Gesetz. Lies den Satz nochmal mit mir. Zufall ist nur ein Name für ein unerkanntes Gesetz. Was die alten Texte damit meinen, ist Folgendes. Nichts, absolut nichts passiert einfach so. Was du Pech nennst, was du schlechte Tage nennst, was du ich bin halt so gebaut nennst, das sind immer Wirkungen. Wirkungen von Ursachen, die du noch nicht gesehen hast. Und dann kommt der Teil, der die alten Texte so unbequem macht. Sie unterscheiden zwei Arten von Menschen. Die einen leben auf der Ebene der Wirkung. Sie reagieren auf Stimmungen, auf Umstände, auf E-Mails, auf Menschen, auf Deadlines, auf ihren eigenen Körper. Sie sind, was das Kybalion die Willenlosen nennt, getragen von Kräften, die sie nicht sehen. Die anderen steigen auf die Ebene der Ursache, nicht weil sie stärker sind, sondern weil sie verstanden haben, welcher Hebel wohin führt. Und jetzt kommt der Grund, warum ausgerechnet dieses Prinzip zur heutigen Folge gehört. Dein Körper hat hunderte Funktionen, Tausende, Abertausende, die automatisch laufen. Dein Herzschlag, deine Verdauung, deine Hormone, deine Nierenfunktion. Du kannst nichts davon direkt anfassen. Du bist dort Wirkung. Aber es gibt eine einzige Ausnahme. Eine einzige Funktion, die vollautomatisch läuft und die du trotzdem jederzeit übernehmen kannst. Deinen Atem. Der Atem ist die einzige Tür, die in beide Räume führt. Und er gehorcht dir, wenn du willst. Er ist buchstäblich der Türgriff zwischen Wirkung und Ursache. Und deswegen ist Atmung kein Wellness-Thema. Atmung ist der direkteste Zugriff auf dein Nervensystem, den die Evolution dir gelassen hat, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es dir vorstellst. Wenn du Folge 1 und 2 gehört hast, dann haben wir gemeinsam etwas gebaut. Und heute wird klar, warum ich es genau in dieser Reihenfolge gebaut habe. In Folge 1 ging es um Neuroplastizität. Ich habe dir dein Gehirn als Baustelle gezeigt, neue Verbindungen, neue Synapsen, BDNF als Dünger für dein Gehirn. Das war das Baumaterial. In Folge 2 ging es um Schlaf und den zirkadianen Rhythmus, um deine innere Uhr. Und ich habe dir gesagt, schlechter Schlaf ist, als würdest du die Bauarbeiter feuern. Das Material liegt da, aber niemand baut. Das war die Nachtschicht. Heute reden wir über etwas, an das fast niemand denkt. Den Strom. Denn eine Baustelle mit dem besten Material und den besten Arbeitern steht still, wenn der Strom weg ist. Und jetzt hör genau hin, weil das die Zahl ist, die alles verändert. Dein Gehirn ist ungefähr 2% deines Körpergewichts. Er verbraucht ungefähr 25% deiner gesamten Energie. 25% für 2% Masse. Dein Gehirn ist das energetisch teuerste Organ, das du hast. Und wofür geht diese Energie drauf? Nicht fürs Denken im romantischen Sinn. Der größte Batzen geht in etwas viel Unspektakuläres. Deine Nervenzellen müssen Ionenpumpen betreiben. Sie müssen unaufhörlich Natrium raus und Kalium reinschaufeln, um überhaupt feuerbereit zu bleiben. Jede einzelne dieser Pumpen läuft mit ATP. Jede Synapse, die du in Folge 1 bauen wolltest, kostet ATP. Jedes BDNF-Molekül, das dein Körper herstellt, kostet ATP. Die glymphatische Spülung aus Episode 2, die nachts dein Gehirn reinigt, kostet ATP. Jeder Gedanke, jede Emotion und jede Vision, die du dir vorstellst, kostet ATP. Adenosintriphosphat. Merk dir diesen Satz. Neuroplastizität ist kein Wunsch, sie ist eine Rechnung. Und die Währung heißt ATP. Wenn deine Energieproduktion im Keller ist, dann kannst du dir so viele Lernvorsätze fassen, wie du willst. Dein Gehirn wird dir sagen, zu teuer. Und deswegen ist die heutige Folge das Fundament unter den ersten beiden. Wir gehen jetzt dorthin, wo dieser Strom gemacht wird. Wir folgen jetzt einem Atemzug. Von der Nase bis in die Membran. Und ich verspreche dir, es ist spektakulärer, als du denkst. Mindblowing, pure Faszination. Die erste Station auf der wundervollen Reise ist die Nase. Und die allererste Station ist auch die, die die meisten Menschen gerne mal überspringen. Deine Nase ist kein Ding mit einem Loch. Deine Nase ist eine Klimaanlage. Die beste im ganzen Universum. Innen sitzen drei geschwungene Wülste, die Nasenmuscheln. Sie zwingen die Luft in Wirbel und über eine große feuchte Schleimhautfläche zu strömen. Und in den paar Zehntel Sekunden, die die Luft dort verbringt, passieren drei faszinierende Dinge gleichzeitig. Erstens, sie wird gefiltert. Falls du dich jemals gefragt hast, was Popel sind, Staub, Pollen, Partikel bleiben im Schleim hängen und darunter arbeiten Millionen feinster Flimmerhärchen, die kinoszilientragende Epithelzellen, die diesen Schleim unaufhörlich Richtung Rachen- oder Nasenloch schieben. Ein Förderband, das nie stillsteht. Zweitens, die Luft wird angewärmt. Egal, ob du bei minus 10 Grad rausgehst oder in der Sauna sitzt, unten in den Bronchien kommt die Luft mit rund 37 Grad an. Drittens, sie wird befeuchtet auf nahezu 100% Luftfeuchtigkeit. Und das ist kein Luxus. Das ist die Voraussetzung, denn ganz unten an der Austauschfläche liegt eine hauchdünne, feuchte Schicht. Sauerstoff muss sich in ihr lösen, bevor er ins Blut kann. Trockene, kalte Luft trocknet diese Schicht aus, legt das Flimmerförderband lahm und reizt die Schleimhaut. Dein Mund kann das alles nicht. Dein Mund ist eine Notöffnung. Und damit du dir das noch besser vorstellst, stell dir deine Nase vor wie ein Türsteher. Und zwar der Beste, den du kriegen kannst. Er checkt jeden Einzelnen, der rein will. Temperatur, Feuchtigkeit, wer sauber ist und wer nicht. Wer nicht passt, kommt nicht rein. Punkt. Und der Mund? Der Mund ist die Feuertür hinten raus, die irgendjemand mit einem Ziegelstein aufgekeilt hat. Jetzt kommt der Teil, der es so tückisch macht. Der Laden läuft dadurch erstmal besser. Es kommen mehr Leute rein, schneller, kein Anstehen. Sieht nach Erfolg aus für den Clubbesitzer. Nur gecheckt hat die niemand. Und genau deshalb merkt es keiner. Nicht am ersten Abend, nicht am zehnten. Du merkst es erst, wenn du dich morgens fragst, warum der Laden jedes Mal aussieht wie ein Schlachtfeld. Trockener Hals, zäher Kopf, 7 Stunden geschlafen und trotzdem das Gefühl, jemand hätte den Stecker gezogen. Und tagsüber kennst du es vielleicht auch, aus dem Winterlauf, Mund offen und nach 20 Minuten kratzt es im Hals. Das ist keine beginnende Erkältung, das ist ein Türsteher, an dem vorbeigelaufen wurde. Wer dauerhaft durch den Mund atmet, schickt Rohluft in ein System, das für aufbereitete Luft gebaut wurde. Und die Nase kann noch etwas, worauf wir später zurückkommen. Sie stellt ein Gas her, das deine Gefäße weitet. Merkt ihr das? Durch den Mund zu atmen ist wie durch die Nase zu essen. Und jetzt eine mechanische Lüge. Fangen wir mit einer Korrektur an. Du saugst keine Luft ein. Du hast keine Pumpe in der Brust. Du hast keine Muskeln, die an der Luft ziehen. Was tatsächlich passiert, ist ein Trick mit dem Druck. Unter deiner Lunge liegt eine Muskelplatte oder Muskelsohle, kuppelförmig, das Zwerchfell. Der wichtigste Muskel deines Lebens und der am meisten vernachlässigte. Wenn dieses Zwerchfell sich anspannt, wird es flacher. Es zieht sich nach unten. Dein Brustraum wird größer. Und wenn ein geschlossener Raum größer wird, sinkt der Druck darin. Und jetzt kommt der Punkt. Die Luft draußen strömt nach innen. Nicht, weil du sie holst, sondern weil sie muss. Weil Druck immer von hoch nach niedrig fließt. Ursache und Wirkung. Ganz nackt. Du erzeugst ein Gefälle. Die Physik erledigt den Rest. Du atmest nicht ein, du lässt zu, dass die Atmosphäre in dich hineinfällt. Du lässt zu, dass das Universum, das Leben in dich hineinfällt. Was ein schönes Bild. Merk dir dieses Muster. Es wiederholt sich heute noch dreimal und beim letzten Mal wird es dich umhauen. Die Luft fällt also hinein, durch die Luftröhre, auch Trachea genannt. Dann teilt sich der Weg und teilt sich wieder und wieder und wieder, ungefähr 23 Mal. Und erst ab da fängt der Gasaustausch statt. Am Ende dieses Baumes sitzen die Blätter, die Alveolen, die Lungenbläschen. Ungefähr 300 bis 500 Millionen davon. Und wenn du sie alle aufhalten und nebeneinander legen würdest, bekämst du eine Fläche von rund 70 Quadratmeter. 70 Quadratmeter. Das ist eine ganze Wohnung, zusammengefaltet in deinem Brustkorb. Und die Wand zwischen dieser Luft und deinem Blut? Weniger als ein Tausendstel Millimeter. Ungefähr ein Hundertstel der Dicke eines Haares. Du bist an dieser Stelle fast nicht mehr da. Zwischen der Außenwelt und deinem Blut liegt kaum mehr als ein Hauch. Und wie kommt der Sauerstoff jetzt ins Blut? Wieder. Gar nicht durch Arbeit. In der Alveole herrscht ein Sauerstoffdruck von ungefähr 100 mm Quecksilbersäule. Das ist die Maßeinheit des Partialdrucks im ankommenden Blut, das gerade aus dem Körper zurückkommt, ungefähr 40. 100 gegen 40. Ein Gefälle. Und Sauerstoff tut, was jedes Teilchen tut. Er fällt das Gefälle hinunter. Das ist Diffusion. Reine Physik. Null Energieaufwand. Deine Lunge arbeitet nicht. Deine Lunge stellt eine Bedingung her. Das ist die zweite Lektion dieser Folge und sie ist auch eine Lektion fürs Leben. Die stärksten Kräfte in deinem Körper drücken nicht. Sie schaffen ein Gefälle und lassen die Natur laufen. Im Blut wartet ein Molekül namens Hämoglobin, ein Eiweiß mit 4 Eisenzentren, 4 Plätze 4 Sauerstoffmoleküle. Und jetzt eine Zahl, die dich vom Hocker hauen wird. In einem einzigen roten Blutkörperchen stecken rund 270 Millionen Hämoglobinmoleküle. Und das Ganze mal 4. Das sind etwa 1 Milliarde Sauerstoffmoleküle in einer einzigen Zelle, von der du 25 bis 30 Billionen hast. Mindblowing. Und Hämoglobin hat eine Eigenschaft, die es zu einem der elegantesten Moleküle der Biologie macht. Kooperativität. Wenn das erste Sauerstoffmolekül andockt, verformt sich das ganze Eiweiß leicht. Und dadurch wird der zweite Platz attraktiver und der dritte noch mehr. Erfolg macht Erfolg leichter. Vielleicht kennst du das als Unternehmer. Dein Blut kennt diesem Prinzip seit Millionen Jahren. Aber, und das ist der entscheidende Satz, was aufnimmt, muss auch loslassen können. Und genau da machen die meisten Menschen den größten Fehler ihres Lebens. Beim Loslassen. Eine Frage. Was passiert, wenn ein Mensch Panik bekommt? Er atmet schneller, tiefer, mehr. Und was fühlt er? Schwindel, Kribbeln in den Fingern, Enge in der Brust, das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Jetzt der Punkt, an dem die meisten aussteigen. Dieser Mensch hat keinen Sauerstoffmangel. Sein Blut ist praktisch immer zu 97-98% gesättigt. Voll, randvoll. Er hat ein anderes Problem. Er hat zu wenig Kohlendioxid. CO2 ist kein Müll. Wir haben alle dasselbe gelernt. Sauerstoff ist gut, CO2 ist Abfall. Das ist einer der folgenreichsten Denkfehler in der Gesundheitswelt. CO2 ist kein Abfall. CO2 ist das Freigabesignal. Erinnerst du dich an das rote Taxi? An das Hämoglobin, das den Sauerstoff vergöttert und ihn am besten nie wieder loslassen möchte? Genau das ist das Problem. Es hält ihn fest. Es muss ihn irgendwo loslassen, und zwar genau dort, wo er gebraucht wird. Und woher weiß das Hämoglobin, wo das ist? Es riecht das CO2. Wo Gewebe arbeitet, entsteht CO2. Wo CO2 entsteht, wird es leicht saurer. Und wenn es saurer wird, verändert das Hämoglobin seine Form und lässt den Sauerstoff los. Das nennt man den Bohr-Effekt. Benannt nach Christian Bohr, dem Vater des Physikers Niels Bohr, beschrieben um 1904. Also über 100 Jahre altes Wissen. Das ist Lehrbuchwissen. Belegt, steht in jedem Physiologiebuch und wird trotzdem täglich ignoriert. Jetzt setz das zusammen. Wenn du zu viel atmest, bläst du CO2 aus deinem Blut heraus. Weniger CO2 heißt weniger Freigabesignal, und weniger Freigabesignal heißt, dein Blut ist voller Sauerstoff und gibt ihn nicht her. Du fährst mit einem Tanklaster durch die Wüste, randvoll, und der Hahn klemmt. Und jetzt kommt es noch härter. Es gibt einen zweiten Effekt, und der trifft ausgerechnet das Organ, um das es in diesem Podcast geht. CO2 ist einer der stärksten Gefäßerweiterer, die dein Körper hat, besonders im Gehirn. Sinkt dein CO2, ziehen sich die Hirngefäße zusammen. Die Größenordnung pro Partialdruck, den dein CO2 fällt, sinkt die Hirndurchblutung um grob 2 bis 4 sind. Das ist belegt seit Jahrzehnten einer der stabilsten Größen der Neurophysiologie. Also nochmal, ganz langsam. Du atmest zu viel, dein CO2 fällt, deine Gehirngefäße verengen sich und gleichzeitig gibt dein Hämoglobin den Sauerstoff schlechter ab. Zwei Bremsen gleichzeitig auf dem Weg zu deinem Gehirn und dein Körper reagiert darauf mit dem Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Also atmest du noch mehr. Das ist eine der perfektesten Teufelsschleifen der Physiologie. Die Wirkung erzeugt ihre eigene Ursache. Und wenn du jetzt an dich denkst, an den flachen, schnellen Brustatem am Schreibtisch, an das Seufzen mitten im Meeting, an das Mundatmen in der Nacht, dann hast du gerade verstanden, warum du dich manchmal um 14 Uhr fühlst wie ein leerer Akku. Obwohl du geschlafen und gegessen hast. Sauerstoff ist nicht dein Engpass, die Abgabe ist es. Der Sauerstoff verlässt jetzt das Taxi. Er tritt aus der Kapillare, er wandert durchs Interstitium, durch die Zellflüssigkeit und dann steht er vor etwas, das eigentlich gar nicht zu dir gehört. Vor ungefähr 1,5 bis 2 Milliarden Jahren hat eine größere Zelle eine kleinere Zelle verschluckt. Ein Bakterium. Und normalerweise wäre die Geschichte hier zu Ende gewesen. Verdaut, aufgelöst, vergessen. Aber dieses Bakterium konnte etwas, was die große Zelle nicht konnte. Es konnte mit Sauerstoff umgehen. Und statt es zu verdauen, schloss die große Zelle ein Deal. Du bekommst Schutz und Nahrung, ich bekomme Energie. Diese Theorie heißt Endosymbiontentheorie. Lange verlacht, vor allem als Lynn Margulis sie in den späten 60ern gegen massiven Widerstand vertrat. Heute breiter Konsens. Belegt. Und die Beweise sind fast rührend. Deine Mitochondrien haben bis heute 2 Membranen. Die äußere von der Wirtszelle, die innere, die alte Bakterienhaut. Sie haben bis heute eine eigene DNA, ringförmig, wie bei Bakterien halt. Und sie teilen sich bis heute selbstständig. Sie vermehren sich, wenn sie es für nötig halten, in jeder deiner Zellen, Leben, Nachkommen dieses einen Gastes. In Leberzellen 1 bis 2000 Stück, in deinem Herzmuskel machen sie rund 1/3 des gesamten Zellvolumens aus. Dein Herz besteht zu 1/3 aus einem übernommenen Bakterium. Und weil die Eizelle die Mitochondrien mitbringt und das Spermium praktisch keine, erbst du diese Linie ausschließlich von deiner Mutter, von ihrer Mutter, von deren Mutter, eine ununterbrochene weibliche Kette. Zurück bis ans Ende der Menschheitsgeschichte. Dein Vater hat dir die Hälfte deiner Gene gegeben, deine Mutter hat dir zusätzlich das Feuer gegeben. Du hast in der Schule gelernt, Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle und ich selbst benutze in meinen Gruppencalls das Wort Kraftwerke. Der Satz ist nicht falsch, aber er ist so leer, dass er nichts erklärt. Ich gebe dir ein besseres Bild und dieses Bild trägt den Rest der Folge. Ein Mitochondrium ist ein Wasserkraftwerk. Und wenn du das einmal wirklich siehst, wenn du dir das einmal vor deinem geistigen Auge vorstellst, dann verstehst du in 10 Minuten etwas, wofür Biochemiestudenten ein ganzes Semester brauchen, wenn nicht sogar ein ganzes Studium. Denn die innere Membran ist nicht glatt, sie ist in tiefe Falten gelegt, die Kristall. Immer wieder gefaltet, wie eine Ziehharmonika, damit auf kleinstem Raum maximal viel Fläche entsteht. Und in dieser gefalteten Wand steckt die Anlage. Diese Wand ist die Staumauer des Wasserkraftwerks. Wir bauen jetzt das Wasserkraftwerk Stück für Stück. Und ich lasse dich an keiner Stelle allein. Ich verspreche dir, wenn du diesen Mechanismus verstehst, dann verstehst du, wie Energie in deinem Körper entsteht. Zuerst müssen wir eine zweite Schulweisheit begraben. Du verbrennst keine Nahrung. Zumindest nicht so, wie du denkst. Was dein Körper aus Nahrung wirklich holt, sind Elektronen. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, das sind für deine Zellen im Kern Elektronenlieferanten. Energiereiche Elektronen, die in chemischen Bindungen gefangen sind. Der ganze Vorbau, Glykolyse, Pyruvat, Acetyl, Coenzym A, Citratzyklus, ist im Grunde eine große Entkleidungsmaschine. Sie zieht den Nährstoffen Schritt für Schritt die Elektronen aus. Und diese Elektronen werden auf zwei Trägermoleküle geladen. Merkt ihr die Namen? Wir brauchen sie gleich. NADH, Nicotinamid, Adenin-Dinukleotid. Sie zieht den Nährstoffen Schritt für Schritt die Elektronen aus. Und diese Elektronen werden auf zwei Trägermoleküle geladen. Merkt ihr die Abkürzungen? Wir brauchen sie gleich. NADH steht für Nicotinamid, Adenin, Dinukleotid und FADH2, Flavin, Adenin, Dinukleotid. Ich nenne sie ganz schlicht Elektronentaxis. Sie fahren zur Staumauer und liefern ihre Fracht ab. Und jetzt ein Detail, das dich mit Folge 2 verbindet und das ich damals bewusst offen gelassen habe. Das NAD Plus aus den Sirtuinen, über das wir beim zirkadianen Rhythmus gesprochen haben, das ist dasselbe Molekül. Es ist gleichzeitig der Elektronenträger deiner Energieproduktion und der Rohstoff für die Enzyme, die deine innere Uhr stellen. Ich habe sie in der Episode als Energiewährung der Zelle betitelt. Dein Körper trennt Energie und Zeit nicht. Er benutzt dafür dasselbe Molekül. Das ist kein Zufall, das ist das Design. Jetzt die wichtigste Frage der ganzen Folge. Warum bewegt sich überhaupt irgendetwas? Weil ein Elektron auf dem NADH, auf dem Elektronentaxi, sich in einem energetisch ungemütlichen Zustand befindet. Es will weg, es will zu etwas, das es stärker anzieht. Und es gibt in deinem Körper nichts, das Elektronen stärker anzieht als Sauerstoff. Sauerstoff ist der gierigste, der Elektronenmagnet, das Ende der Fahnenstange. Und jetzt kommt der Punkt, an dem das Ganze messbar wird. Denn dieses Wollen kann man tatsächlich in eine Zahl fassen. Und die Einheit dafür ist Volt. Keine Sorge, das ist nichts Kompliziertes. Volt ist nichts anderes als das Maß dafür, wie stark ein Gefälle ist. Bei Wasser misst man die Fallhöhe in Metern, bei Elektronen misst man sie in Volt. Mehr steckt da nicht dahinter. Ganz oben steht das NADH. Es hält sein Elektron nur locker fest. Es will es loswerden. Und ganz unten wartet der Sauerstoff. Und der zieht so fest er kann. Und der Abstand zwischen will loswerden und will unbedingt haben, der beträgt gemessen ungefähr 1,1 Volt. Und damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie viel das ist, eine stinklangweilige, normale AA-Batterie aus dem Supermarkt hat 1,5 Volt. Deine Mitochondrien arbeiten also mit knapp der Spannung einer Batterie aus deiner Fernbedienung. Millionenfach in jeder einzelnen Zelle in genau diesem Moment. Das ist deine Fallhöhe. Das ist der Höhenunterschied zwischen dem Stausee und dem Tal. Und jetzt kommt der geniale Teil. Deine Zelle könnte dieses Elektron in einem Schritt fallen lassen. Das Ergebnis wäre Hitze, ein Blitz, Zerstörung, boom, eine Explosion im Kleinformat. Also macht sie etwas anderes. Sie baut eine Treppe und diese Treppe hat 4 Absätze. Und auf 3 dieser Absätze steht eine Pumpe. Das Elektron fällt nicht, es steigt ab, Stufe für Stufe. Und jede Stufe erntet einen Teil der Energie. Und der Fachbegriff für diese Stufe ist ein Komplex. Stufe gleich Komplex. Das ist die Elektronentransportkette. Komplex 1, hier kommt das NADH-Taxi an. Es lädt seine 2 Elektronen ab und fährt zurück. Das ist der größte Baustein der ganzen Kette. Ein Ungetüm aus rund 44 Einzelteilen, geformt wie ein Stiefel, und während die Elektronen durch ihn hindurchwandern, pumpt er 4 Protonen durch die Staumauer nach außen. Merkt ihr das? Das Elektron fällt nach unten, und seine Bewegung drückt Protonen nach oben. Ursache, Wirkung. Komplex 2, also Stufe 2. Hier kommt das andere Taxi an, das FADH2. Und jetzt ein Detail, das im Studium gerne untergeht, aber wunderschön ist. Komplex 2 pumpt nichts. Warum? Weil FADH2 seine Elektronen auf einem niedrigeren Niveau anliefert. Es steigt eine Etage tiefer in die Treppe ein, weniger Fallhöhe, weniger Ausbeute. Deshalb liefert NADH am Ende mehr ATP als ein FADH2. Nicht durch Willkür, durch reine Physik. Die Fähre. Zwischen Komplex 1 und 3 liegt ein Wassergraben. Die Membran selbst ist eine Fettschicht. Und Elektronen können da nicht einfach durchschwimmen. Es gibt eine Fähre. Ein kleines, fettlösliches Molekül, das in der Membran seitlich hin und her wandert. Ubiquinon. Hört sich wie ein Charakter aus Star Wars an. Vielleicht kennst du es unter seinem Handelsnamen Coenzym Q10. Ja? Genau das Q10 aus der Werbung, nur ist es eben kein Antifaltenmittel in dem Film. Es ist die Fähre in deiner Staumauer. Komplex 3. Die Fähre legt an, die Elektronen werden übernommen und wieder werden Protonen nach außen gedrückt. Da sind weitere 4 Protonen. Der Bote. Jetzt braucht es noch einen Transport, diesmal außen an der Membran entlang. Ein winziges Eiweiß nimmt jeweils einen Elektron auf und trägt es weiter. Cytochrom C. Und hier ist die Stelle, an der ich immer noch große Bewunderung verspüre. Dieses Molekül, dieser kleine fleißige Bote, der dein Leben transportiert, ist gleichzeitig das Todessignal deiner Zelle. Wenn ein Mitochondrium schwer beschädigt ist, wird Cytochrom C ins Zellinnere freigesetzt und dort löst es die Selbstzerstörung der Zelle aus, die sogenannte Apoptose. Stell dir Cytochrom C wie der Stift einer Granate vor. Stift gezogen und die Granate explodiert. Dasselbe Molekül, Träger des Lebens, und Auslöser des Todes, je nachdem, ob es drinnen oder draußen ist. Das Kybalion hat für sowas ein eigenes Prinzip, aber dazu kommen wir in einer anderen Episode. Komplex 4. Der Moment, auf den alles zuläuft. Das Ende der Treppe. Und hier, erst hier, wird dein Sauerstoff gebraucht. Der Sauerstoff, den du vor ungefähr 30 Sekunden eingeatmet hast, ist jetzt angekommen. 4 Elektronen kommen unten an, 4 Protonen kommen dazu und ein Sauerstoffmolekül wartet in einem Zentrum aus Eisen und Kupfer. Und dann 2 Wasser. Das war's. Das ist die berühmte Sauerstoffverbrennung. Kein Feuer, keine Flamme, kein Rauch. Der Sauerstoff fängt die Elektronen auf und wird zu Wasser. Ungefähr 90% des gesamten Sauerstoffs, den du in deinem Leben einatmest, endet an genau dieser einen Stelle. Und wenn du morgens deine Scheibe beschlägst, wenn du ausatmest, dann siehst du genau dieses Wasser. Das ist Wasser, das vor Sekunden noch Luft war. Hergestellt in dir von einem Bakterium, das vor 2 Milliarden Jahren verschluckt wurde. Atmen ist Wasser machen. Der Stausee. Zähl mal mit, was wir jetzt haben. Komplex 1 hat gepumpt. Komplex 3 hat gepumpt. Komplex 4 hat gepumpt. Alle in dieselbe Richtung, nach außen. Draußen sammeln sich also Protonen, positiv geladene Wasserstoffkerne. Es wird enger draußen, es wird saurer draußen, es wird positiver draußen. Der Stausee wird richtig voll. Ein Druck baut sich auf und das doppelt. Ein Konzentrationsdruck und ein elektrischer Druck. Zusammen nennt man das die protonenmotorische Kraft. Und jetzt will ich, dass du dir eine Zahl vorstellst. Über dieser Membran liegt eine Spannung von etwa 200 Millivolt. Ich weiß, klingt nach nichts, aber die Membran ist nur ungefähr 6 Nanometer dünn. Rechne das auf einen Meter hoch und du landest bei einer Feldstärke in der Größenordnung von 30 Millionen Volt pro Meter. Das ist grob das 10-fache der Feldstärke, bei der Luft durchschlägt und ein Blitz entsteht. In diesem Moment, in dir, in jedem einzelnen deiner Mitochondrien, millionenfach, du sitzt nicht ruhig da. Du bist ein kontrolliertes Gewitter. Und jetzt kommt der Teil, bei dem ich das erste Mal wirklich fassungslos war, als ich es verstanden habe. Der Druck draußen ist enorm. Die Protonen wollen zurück. Aber die Membran ist dicht. Sie kommen nirgends durch. Bis auf eine Stelle. An dieser einen Stelle sitzt ein Tunnel und in diesem Tunnel steht eine Turbine, ein Motor. Sie heißt ATP-Synthase und sie ist buchstäblich ein Motor. Kein Bild, kein Vergleich, ein echter rotierender Motor aus Eiweiß. Unten in die Membran sitzt ein Ring. Die durchströmenden Protonen drücken ihn weiter, Zahn für Zahn, wie Wasser ein Mühlrad. Der Ring dreht sich, an ihm hängt eine Achse, eine gebogene Welle, die nach oben in den Kopf des Motors ragt. Und dieser Kopf hat 3 Kammern. Wenn die Achse rotiert, drückt sie die Kammern nacheinander in eine andere Form. Erste Form, die Kammer öffnet sich und ADP und Phosphat rutschen hinein. Die zweite Form, die Kammer presst sich zusammen und quetscht die beiden aneinander. ATP entsteht. Die dritte Form, Die Kammer öffnet sich und lässt das fertige ATP frei. Es ist eine Presse. Dein Körper stellt seine Energie nicht chemisch her, er stellt sie mechanisch her. Durch Drehen, durch Drücken, durch Loslassen. Und diese Turbine dreht sich mit bis zu mehreren hundert Umdrehungen pro Sekunde. Pro Umdrehung fallen etwa 3 ATP heraus. Der Mann, der das entschlüsselt hat, Paul Boyer, bekam dafür 1997 den Nobelpreis, zusammen mit John Walker, der die Struktur aufklärte. Und jetzt die Geschichte, die ich an dieser ganzen Folge am meisten liebe. 1961 sagte ein britischer Biochemiker namens Peter Mitchell etwas, das seine ganzen Kollegen für absurd hielt. Alle suchten damals nach einem Molekül, nach einer geheimnisvollen Zwischenverbindung, die die Energie von der Atmungskette zum ATP trägt. Jahrzehntelang, ohne Erfolg. Mitchell sagte, ihr sucht das Falsche, es gibt kein Molekül. Der Energieträger ist ein Unterschied, ein Gefälle über eine Membran. Man hielt ihn für einen Spinner. Er wurde krank, verließ die Universität, baute sich in einem umgebauten Landhaus in Cornwall ein eigenes Labor und forschte dort weiter. 1978 bekam er den Nobelpreis. Chemiosmotische Theorie. Heute Lehrbuch. Und hörst du, was hier wirklich passiert? Die ganze Wissenschaft suchte nach einem Ding. Und die Antwort war ein Verhältnis, eine Polarität, eine Spannung zwischen zwei Zuständen. Genau das, was die hermetischen Texte seit Jahrhunderten behaupten. Kraft entsteht nicht aus Substanz, Kraft entsteht aus Differenz. Was kommt am Ende raus? Aus einem Molekül Traubenzucker rund 30 bis 32 ATP. Falls du noch die alten 36 oder 38 im Kopf hast, die sind überholt. Man weiß heute, dass ein Teil dieses Gefälles für Transportprozesse draufgeht. Übrigens erhältst du aus einem Ketonkörper das Vierfache an ATP. Und die Zahl, die alles zusammenzieht, dein Körper stellt pro Tag ungefähr 50 bis 70 Kilogramm ATP her und im Optimalfall 1 Kilo pro Körperkilogewicht. Jeden Tag. Und zwar nicht, weil du so viele davon hast. In dir sind zu jedem Zeitpunkt nur etwa 50 Gramm. Sondern, weil jedes einzelne ATP-Molekül über 1000 Mal am Tag recycelt wird. Aufgeladen, entladen, aufgeladen, entladen, 1000 Mal bei jedem Molekül. Du bist kein Speicher, du bist ein Fluss. Also, be water, my friend. Wenn du bis hier aufmerksam warst, dann hast du jetzt eine Frage im Kopf. Und wenn nicht, stelle ich sie für dich. Denn sie ist mit die wichtigste der ganzen Folge. Wenn Sauerstoff das Ende der Kette ist, heißt mehr Sauerstoff dann nicht auch mehr Energie? Die Antwort ist nein. Und das Warum verändert alles. Komplex 4, die letzte Station, die den Sauerstoff verbraucht, ist unglaublich gierig. Er greift Sauerstoff schon bei winzigsten Konzentrationen ab. Er ist längst am Anschlag, wenn dein Blut noch weit von leer entfernt ist. Das heißt im Klartext, bei einem gesunden Menschen in normaler Umgebung ist Sauerstoff so gut wie nie der Engpass. Die Maschine ist nicht sauerstofflimitiert. Woran hängt sie dann? an drei anderen Dingen. Erstens, wie viel ADP da ist. ADP steht für Adenosindiphosphat. Also, ob du überhaupt Energie verbrauchst. Wer nichts fordert, produziert nichts. Zweitens, wie viele Elektronen angeliefert werden, also Nährstoffe und Kofaktoren. Drittens, wie viele Wasserkraftwerke du überhaupt hast. Also, wie viele Mitochondrien, wie gut vernetzt und wie gesund sind. Und jetzt schließt sich der Kreis zum großen Irrtum von vorhin. Mehr atmen bringt dir keinen zusätzlichen Sauerstoff. Dein Blut war schon voll. Mehr atmen kostet dich aber CO2. Und ohne CO2 kommt der Sauerstoff, den du längst hast, nicht dort an, wo er hin soll. Mehr atmen ist nicht die Ursache von mehr Energie. Es ist ein Symptom von zu wenig Toleranz. Und der nächste Aha-Moment ist unbequem. Wer chronisch zu viel atmet, laut Konstantin Buteyko sind es mehr als 9 Atemzüge pro Minute, versucht die Wirkung zu bekämpfen. Die Ursache liegt aber woanders. In der Abgabe, in der Toleranz und in der Anzahl deiner Wasserkraftwerke. Und genau das sind die Hebel, die wir jetzt anfassen. Bevor wir zu den Werkzeugen kommen, noch ein Stück, das du brauchst, denn diese Treppe ist nicht perfekt. Bei jedem Durchlauf rutscht ein kleiner Teil der Elektronen daneben. Vor allem an Komplex 1 und 3. Sie landen dann vorzeitig auf einem Sauerstoffmolekül und machen daraus kein Wasser, sondern ein aggressives Zwischending. Reaktive Sauerstoffspezies, freie Radikale, abgekürzt ROS, wobei ROS für Reactive Oxygen Species steht. Und jetzt kommt die Stelle, an der die halbe Nahrungsindustrie falsch abgebogen ist. Die alte Geschichte lautet, Radikale sind böse. Antioxidantien sind gut. Also möglichst viele Antioxidantien, möglichst hoch dosiert. Diese Geschichte wäre zu einfach. Das reaktive Sauerstoffspezies sind nämlich nicht nur böse, sie sind auch ein Signal. Sie sind die Art, wie ein Mitochondrium der Zelle mitteilt, hier war Stress, bau nach, bau besser. Das nennt man Mitohormesis. Das Prinzip dahinter ist uralt. Eine milde Belastung macht das System stärker, nicht schwächer. Und es gibt dazu ein Experiment, das mich aus den Socken gehauen hat. Michael Risto und Kollegen zeigten 2009 Menschen, die trainierten und hochdosiert Vitamin C und E nahmen, hatten weniger Verbesserung der Insulinsensitivität als die, die nur trainierten. Lass das kurz sacken. Das Antioxidans hat den Trainingseffekt gedämpft, weil es das Signal weggeputzt hat, das den Umbau überhaupt erst auslöst. Ich stufe das so ein. Der Grundbefund ist klar belegt und mehrfach reproduziert. Wie stark und für wen genau das gilt, ist noch vielversprechend und in Diskussion. Aber die Richtung ist klar. Die Dosis macht hier alles. Und einer meiner Lieblingszitate vom bekannten Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim oder auch bekannt unter dem Nicknamen Paracelsus: Die Dosis macht das Gift. Eine bombastische Aussage von Paracelsus. Antioxidantien aus Lebensmitteln sind hervorragend. Hochdosierte Einzelstoffe rund ums Training höchstwahrscheinlich kontraproduktiv. Und wie sagt eine Zelle, bau nach? Über einen einzigen Schalter, der in der Forschung fast schon einen Heiligenschein trägt. PGC 1 Alpha. Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 Alpha. Das ist der Meisterregulator der mitochondrialen Biogenese. Wenn der hochfährt, baut deine Zelle neue Mitochondrien. Und wodurch wird er hochgefahren? Durch Energiemangel, durch Bewegung, durch Kälteexposition, durch Fasten. Vermittelt über zwei Sensoren, die du beide schon kennst. AMPK, Adenosinmonophosphat aktivierte Kinase, der Sensor für wir haben zu wenig Energie, und SIRT1, der NAD+ abhängige Sensor aus der zweiten Episode. Und da ist er wieder, der Faden durch die ganze Serie. Deine Uhr, dein Schlaf, deine Energieproduktion, dein Trainingseffekt laufen über dieselben zwei Sensoren. Deine Zelle baut nur dann mehr Wasserkraftwerke, wenn du sie an ihre Grenzen bringst. Komfort erzeugt keine Mitochondrien. The Comfort Zone kills you. Und noch etwas. Sie sind kein Sack Bohnen. Letzter Punkt hier, weil es die Vorstellung vieler Menschen korrigiert. Mitochondrien sind keine kleinen einzelnen Bohnen, die im Zellsaft schwimmen. Sie bilden ein Netzwerk, sie verschmelzen miteinander, um Schäden zu verdünnen und Ressourcen zu teilen. Sie teilen sich wieder, um kaputte Stücke abzutrennen, und die abgetrennten defekten Stücke werden markiert und entsorgt. Das nennt man Mitophagie. Ein lebendiges, atmendes, sich ständig umbauendes Netz. Und die Qualität dieses Netzes entscheidet über deine Belastbarkeit. Mehr als fast jeder Laborwert, den du kennst. Jetzt wird es konkret. Wir haben zwei Baustellen, die Lieferung, also dein Atem, und die Fabrik, deine Mitochondrien. Ich gehe beide durch. Fangen wir bei der Lieferung an. Dein Atem, Werkzeug Nummer 1. Ganz klar Nasenatmung. Und das immer, außer natürlich bei speziellen Atmungen, wo der Effekt der Mundatmung gewollt ist. Tag und Nacht, beim Sport, solange es geht. Warum? Drei Gründe. Erstens, die Nase filtert, befeuchtet und erwärmt. Zweitens, sie erzeugt Widerstand. Und Widerstand verlangsamt automatisch deine Atmung. Drittens, und das ist der interessanteste, in deinen Nasennebenhöhlen wird Stickstoffmonoxid produziert. Ein Gas, das Gefäße weitet und die Bronchien öffnet. Beim Nasenatmen nimmst du dieses Gas mit hinunter in die Lunge. Beim Mundatmen lässt du es liegen. Und das ist sehr gut belegt. Werkzeug Nummer 2. Atme leicht, langsam und tief. Das ist das Kernprinzip aus der Buteyko-Arbeit. Und ich formuliere es bewusst genau so, weil die Reihenfolge zählt. Leicht, so unauffällig, dass man dich nicht atmen hört. Langsam, weniger Atemzüge pro Minute. Tief, aus dem Zwerchfell, nicht aus dem Schlüsselbein. Tief heißt nicht groß. Das ist der Fehler, den ich sehr oft bei meinen Klienten sehe, den fast alle machen. Tief meint unten im Körper, nicht viel Volumen. Für Asthma gibt es hier die beste Datenlage. Symptome und Bedarfsmedikation sinken in mehreren Studien. Das ist belegt bis gut gestützt. Ebenfalls die Leistungs- und Gesundheitssteigerung, die damit einhergehen, sind vielversprechend. Werkzeug Nummer 3. 6 Atemzüge pro Minute. Wenn du nur ein Werkzeug aus dieser Folge mitnimmst, nimm bitte dieses. Ungefähr 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen. Und besser 4 ein, 6 aus. 5 bis 10 Minuten. Je mehr, desto besser. Warum genau dieses Tempo? Weil dein Blutdruckregelkreis in ungefähr diesem Rhythmus schwingt. Du triffst eine Resonanzfrequenz. Und in dieser Resonanzfrequenz steigt deine Herzratenvariabilität, also deine HRV, sofort messbar an. Das ist eine der am besten belegten Sofortmaßnahmen in der ganzen Selbstregulation. Das ist sehr gut belegt. Der Grund, warum das Ausatmen länger sein soll, während der Ausatmung dominiert dein Vagus. Ein langes Ausatmen ist kein Trick. Es ist ein direkter Hebel an deiner Bremse fürs Nervensystem. Werkzeug Nummer 4. CO2-Toleranz aufbauen. Sanfte Atempausen nach der Ausatmung, ohne Kampf, ohne Luftnot, ohne Heldentum. Ziel ist nicht, lange die Luft anzuhalten. Ziel ist, dass dein Gehirn lernt, ein bisschen mehr CO2 ist kein Notfall. Denn wer CO2 besser toleriert, atmet automatisch ruhiger und gibt Sauerstoff besser ab. Mechanistisch belegt, die Trainingsprotokolle dazu vielversprechend. Und jetzt die Sicherheitsansage, die meine ich völlig ernst. Alle Techniken mit starker Hyperventilation und anschließend Luft anhalten, du weißt, welche gemeint sind, niemals im oder am Wasser, niemals beim Autofahren, niemals im Stehen ohne Absicherung. Menschen sind daran gestorben, nicht selten. Und bei Schwangerschaft, Epilepsie, Herzrhythmusstörung oder unbehandelten Bluthochdruck vorher ärztlich abklären. Du weißt, ich sage sowas sonst mit einem Zwinker. Hier zwinker ich nicht. Und noch etwas. Wenn du nachts schnarchst, morgens wie gerädert aufwachst oder dein Partner Atemaussetzer bemerkt, dann ist das kein Atemtechnik-Thema, dann ist das ein Arztthema. Schlafapnoe zerstört genau die Prozesse, über die wir hier reden. Oder du versuchst es direkt mit einem Mundpflaster. Ebenfalls gut belegt. Kommen wir zu der Fabrik, deine Mitochondrien. Und somit Werkzeug Nummer 5. Zone 2. Lange, ruhige Ausdauereinheiten mit der Nasenatmung. So intensiv, dass du entspannt durch die Nase ein- und ausatmen kannst. Das ist der stärkste bekannte Reiz für mitochondriale Dichte und Fettverbrennungskapazität. Die Sportwissenschaftler sind sich hier einig. Mindestens 120 Minuten pro Woche. Das bedeutet, du kannst dir die 120 Minuten beliebig aufteilen. Ich weiß, es ist unspektakulär, dafür unglaublich wirksam und belegt. Werkzeug Nummer 6. Intervalle. Kurze, harte Belastungen, ein sogenanntes HIIT-Training, High Intensive Interval Training oder der absolute King unter den Intervallen, das norwegische Protokoll, wo du für 4 Minuten bei 90-95% deiner maximalen Herzfrequenz trainierst, 4 Minuten leichtes Auslaufen, Ausfahren, je nachdem wie du trainierst und das Ganze 4 Runden. Viel Spaß dabei. Einmal die Woche, das norwegische Protokoll, mehr braucht kaum jemand. Zone 2 baut die Menge, Intervalle verbessern die Spitzenleistung des Systems, den VO2 Max. Die VO2 Max ist die maximale Menge an Sauerstoff, die dein Körper pro Minute unter maximaler Belastung aufnehmen, transportieren und zur Energiegewinnung nutzen kann. Je höher er ist, desto mehr Leistung kannst du abrufen. Beides zusammen ist deutlich stärker als eins allein. Ebenfalls belegt. Werkzeug Nummer 7. Kälte und Hitze. Beides sind milde Stressoren, die über AMPK und PGC1-Alpha laufen. Kälte kurz und regelmäßig, Sauna eher lang und ebenfalls regelmäßig. Für Hitze- und Herz-Kreislauf-Gesundheit sind die Daten mittlerweile stark. Für Kälte- und Mitochondrien-Neubau bei Menschen vielversprechend. Und da hat Wim Hof und Team Vorarbeit geleistet. Danke dafür. Werkzeug Nummer 8. Essenspausen. Nicht als Diät, als Signal. Eine längere Nacht ohne Nahrung senkt Energieverfügbarkeit. Und genau das ist der Auslöser für Reparatur und Neubau. Und das koppelt direkt an Folge 2. Wenn du das Essen früher am Abend beendest, am besten 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen, kommst du den Stoffwechselreiz und die bessere Schlafqualität. 2 Wirkungen, eine Ursache. Werkzeug Nummer 9. Die Kofaktoren, die Ersatzteile der Treppe. Keine Wundermittel, aber ohne sie steht die Anlage still. Magnesium. Und hier ein Detail, das kaum jemand kennt. ATP ist biologisch nur wirksam, wenn ein Magnesium-Ion daran gebunden ist. Kein Magnesium, kein nutzbares ATP. Vitamin B2 und B3. Aus ihnen baut dein Körper genau die Elektronentaxis, über die wir gesprochen haben. Eisen und Kupfer. Die Metallzentren in den Komplexen selbst. Coenzym Q10. Die Fähre. Besonders relevant, wenn jemand Statine nimmt, weil die denselben Syntheseweg treffen und das Coenzym Q10 wird weniger produziert und dadurch hat die Zelle ebenfalls weniger Energie. Und zum Schluss der Werkzeuge, damit der Kontext stimmt: Nahrungsergänzungsmittel sind das letzte Prozent. Die ersten 90% sind Nasenatmung, Zone 2 Training, Schlaf und Essenspausen. Wer das umdreht, kauft sich teuren Urin. Wenn du heute Nachmittag müde bist, das ist eine Wirkung. Wenn du im Meeting die Konzentration verlierst, das ist eine Wirkung. Wenn du dich unter Druck eng in der Brust fühlst, das ist eine Wirkung. Und jetzt weißt du, wo die Ursachen liegen können. In einem Gefälle, das nicht steil genug ist. In einem Freigabesignal, das du wegatmest. In einer Fabrik, die zu klein gebaut wurde, weil sie nie einen Grund hatte, zu wachsen. Und du weißt jetzt auch, keine dieser Wirkungen ist dein Schicksal. 3 Aha-Momente, die ich zusammenfassen möchte. Erstens, Sauerstoff ist fast nie dein Engpass. Dein Blut ist voll. Die Frage ist, ob du ihn abgeben kannst. Und dafür brauchst du CO2-Toleranz, nicht mehr Luft. Zweitens, atmen ist Wasser machen. Der letzte Schritt der ganzen Kette ist ein Sauerstoffmolekül, das 4 Elektronen auffängt und zu Wasser wird. Dein Atem ist kein Gasaustausch, er ist ein Elektronengeschäft. Drittens, deine Zelle baut nur nach, wenn du sie forderst. Mitochondrien wachsen nicht durch Fürsorge, sie wachsen durch dosierten Mangel. Ich habe dir am Anfang gesagt, dass der Atem die einzige Tür ist, die in beide Räume führt. Er läuft ohne dich und er gehorcht nur dir, wenn du es willst. Fast dein ganzes Leben lang bist du auf der Seite der Wirkung. Du wirst geatmet. Aber in dem Moment, in dem du deine Atmung bewusst verlangsamst, passiert etwas, das mich bis heute nicht loslässt. Du greifst in ein autonomes System ein. Dein Herzrhythmus verändert sich. Deine Gefäße verändern sich. Deine Hirndurchblutung verändert sich. Die Abgabe des Sauerstoffs im Gewebe verändert sich. Und ganz unten in einer Membran, die dünner ist als alles, was du dir vorstellen kannst, fällt ein Elektron eine Stufe hinunter und treibt eine Turbine an. Ein bewusster Atemzug ist der kürzeste Weg, den ein Mensch von der Wirkung zur Ursache gehen kann. Du hast heute ungefähr 20.000 Atemzüge gemacht, an die du dich nicht erinnerst. Mach den nächsten bewusst, nur diesen einen. Und in dem Moment, in dem du das tust, bist du kein Passagier mehr, dann bist du der Pilot. Deine Atmung ist das Spiegelbild deines Lebens. Das war Folge 3 von Neuroalchemist. Wenn dich das erreicht hat, dann teile es mit dem Menschen, der immer sagt, er sei einfach nur erschöpft. Vielleicht ist er es nicht. Vielleicht atmet er nur falsch. In der nächsten Folge gehen wir einem weiteren Prinzip nach aus den hermetischen Gesetzen. Also stay tuned und hör auf, ein Passagier deiner Gene zu sein. Werde zum Alchemisten deines Lebens. In dem Sinne, mein Herz grüßt dein Herz. Namaste und bis zum nächsten Mal.